ARD. Alle 4 Minuten wird Gewalt an einer Frau ausgeübt. Entweder von ihrem Partner oder von ihrem Ex. Alle 4 Minuten in Deutschland. Und jedes Jahr am 25. November wird darauf aufmerksam gemacht. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.
Wir sprechen heute über Femizide, also die Tötung einer Frau, die krasseste Form der Gewalt gegen Frauen. In solchen Fällen wird vor Gericht immer wieder noch ganz verharmlosend von Familiendramen gesprochen. Was aber stattdessen angemessen wäre, wie das deutsche Strafsystem mit Femiziden umgehen sollte und welche Mängel es da gibt, darüber sprechen wir jetzt.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin mit Juraexamen in Hamburg und sitze bei allen spannenden Prozessen hinten mit im Saal. Ich sehe da die Angeklagten, ich erlebe die Opfer und ihre Angehörigen und ich höre mir das Urteil an. Hier erzähle ich euch meine Fälle. Ich erkläre euch, welche juristischen Tücken es da gibt und wie am Ende dann das Urteil zustande kommt.
Und auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Rüther und auch ich bin Journalistin und freue mich immer auf Elke und ihre nicht enden wollende juristische Expertise. Und bevor wir genau diese wieder zu hören kriegen, gibt es 2 Hinweise von mir. Zum einen, vergesst nicht, uns zu abonnieren, am besten direkt in der ARD-Audiothek. Und zum anderen, guckt doch mal in unsere Shownotes. Da haben wir nämlich einen Fragebogen hinterlegt, den wir euch bitten möchten, mal auszufüllen. Da geht es darum, dass wir euch gerne ein bisschen kennenlernen möchten, mal hören möchten. Wer seid ihr eigentlich? Was für Fragen habt ihr vielleicht an uns? Was können wir für Fälle für euch mal klären und juristisch beleuchten? Guckt euch den Fragebogen doch einfach mal an. Und wenn ihr Lust habt, dann füllt ihn aus und schickt ihn an uns zurück. So, das würde ich sagen, war jetzt erstmal der schöne Teil. Jetzt gibt's, bevor wir richtig einsteigen, noch eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es nämlich um brutale häusliche Gewalt an Frauen mit ziemlich grafischen Szenen. Also wenn ihr da empfindlich seid oder vielleicht sogar Hilfe braucht, passt ein bisschen auf euch auf und in den Shownotes haben wir euch Angebote hinterlegt. Und damit sind wir gleich mitten im Thema. Ich habe Zahlen gefunden, die mich so beeindruckt haben, dass ich sie mit euch teilen möchte. Und die erste, die lautet 4. Alle 4 Minuten wird Gewalt an einer Frau in Deutschland ausgeübt. 132.966. So viele Frauen haben im vergangenen Jahr Gewalt in ihrer Partnerschaft erlebt. Mehr als die Hälfte aller Mord- und Totschlagsdelikte fanden in Beziehungen statt. Und in fast 80% der Fälle sind diese Opfer dann weiblich. 155 Frauen in Deutschland sind durch die Hand ihres Partners gestorben. Noch eine Zahl, 12.931 Frauen wurden dabei schwer oder schwerst verletzt und die Tendenz, die ist steigend. Diese Zahlen, die habe ich aus dem Netz und zwar von UN Women Deutschland, das ist das Frauennetzwerk der Vereinten Nationen. Die haben das veröffentlicht, nachdem sie die Statistik des Bundeskriminalamtes ausgewertet haben. Und als seien diese Zahlen an sich nicht schon fürchterlich genug, wird auch noch darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Zahlen natürlich nur um die Fälle handelt, die bei der Polizei landen, bei denen es also zur Anzeige gekommen ist. Und wie so oft ist die Dunkelziffer natürlich dramatisch viel höher. Bundesfamilienministerin Lisa Paus wird dort zitiert mit der Vermutung, dass rund 2/3 aller betroffenen Frauen sich nicht an die Polizei wenden, sich keine Hilfe holen und schon gleich gar keine Anzeige erstatten. Und noch was Schreckliches, nach Dunkelfeldstudien, also nach Studien, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, Dunkelziffern mit anonymen Befragungen ein bisschen greifbarer zu machen. Nach diesen Studien ist jede 3. Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Das sind dann mehr als 12 Millionen Frauen, von denen hier die Rede ist. Ein echt düsteres Szenario, Elke. Und in unserem Fall geht es jetzt um das Schicksal von Juliette.
Ja, diese Geschichte, die beginnt 2006. Im Jahr 2006 lernen Juliette Marc Michael kennen. Er ist Ende 30, sie ist Anfang 30. Juliette kommt aus Ghana, da hat sie auch schon 2 Kinder. Sie lebt aber schon seit mehreren Jahren in Hamburg, als sie dann 2006 in einer U-Bahn nach Neugraben, das ist im Süden von Hamburg, Marc Michael begegnet. Die beiden kommen ins Gespräch, sie gefallen sich, sie verabreden sich, sie werden ein Paar. Die beiden ziehen zusammen. 2007 wird der gemeinsame Sohn Alexander geboren und 4 Jahre später, 2011, da kommt dann der 2. Sohn Raphael auf die Welt. Die Familie wohnt erst in Heimfeld, auch südlich der Elbe, und zieht dann nach Neugraben um. 2013 aber findet die Familie dann eine größere Wohnung in Jenfeld, das ist mehr so im Osten der Stadt. Jetzt leben sie auf 90 Quadratmetern. Nach anfänglich ganz glücklichen Jahren aber fängt die Beziehung zwischen Juliette und Marc Michael dann an zu kriseln. Die beiden streiten sich viel und sie streiten sich vor allem um Geld. Marc Michael ist hauptberuflich als Kundenberater in einem Callcenter aktiv und er arbeitet nebenher noch zusätzlich auf Minijob-Basis in einem Lager der Post, da ist er in einer Paketzustellung. Und Juliette, die macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Also die beiden haben feste Jobs, aber die sind eben nicht so besonders gut bezahlt, deswegen ist nicht so sehr viel Geld da. Und Juliette hat ja nun auch noch ihre beiden Kinder in Ghana, Maxwell und Therese, so heißen sie. Und den beiden schickt sie immer wieder Geld. Marc Michael, ihr Partner, der ist davon total genervt. Er macht ihr Vorhaltungen, sie aber unterstützt die Kinder in Ghana weiterhin. Obwohl es jetzt schon lange zwischen ihnen kriselt, heiraten sie dann sogar 2016 noch.
Sie heiraten, obwohl es kriselt? Das klingt ja in meinen Ohren sofort nach Aufenthaltsrechtsfragen.
Ja, diese Vermutung liegt tatsächlich nahe, aber ganz sicher ist das nicht. 2017 dann holt Juliette ihre beiden Kinder aus Ghana zu sich. Die beiden ziehen mit in die Wohnung in Hamburg. Die Situation, die entspannt sich dadurch zu Hause allerdings nicht, im Gegenteil.
Naja, zu sechst auf 90 Quadratmetern kann ja auch ein bisschen schwierig schon sein.
Ne? Es ist auf jeden Fall relativ eng. Dazu kommt dann aber noch der ständige Streit ums Geld. Fast täglich geht's darum. Und dann kommt noch was anderes dazu. Marc Michael, der unterstellt Juliette nämlich, dass sie eine Affäre habe mit einem Bekannten. Er ist ihr gegenüber einfach voller Misstrauen und Missgunst. In dieser Wohnung da in Jenfeld ist es jetzt wirklich sehr, sehr angespannt. Es gibt ständig Streits und Marc Michael, der wird im Streit wohl auch mal handgreiflich, also gewalttätig, Juliette gegenüber, aber offenbar auch den Kindern gegenüber. Nach nur wenigen Monaten im Sommer 2017 hält Juliette das Ganze einfach nicht mehr aus. Sie trennt sich von Marc Michael und zieht mit allen vier Kindern aus der Familienwohnung aus und geht mit den Kindern in ein Frauenhaus, also sie sucht da Schutz. Marc Michael will das nicht hinnehmen. Er geht auf die Suche nach ihr und den Kindern. Und er bekommt dann tatsächlich heraus, in welchem Frauenhaus sie sind. Dort lauert er Juliette auf. Es kommt dann doch wieder zum Kontakt zwischen den beiden. Und im September 2017, da kommt es dann zu einer wirklichen Eskalation. Der gemeinsame Sohn Raphael, der wird eingeschult. Marc Michael will da unbedingt dabei sein bei dieser Einschulung. Aber Juliette verweigert es ihm. Irgendwie hat er sie, Juliette, unter einem Vorwand in diese frühere Familienwohnung gelockt. Und da in der Wohnung kommt es dann zu diesem Streit um die Einschulung des Sohnes. Marc Michael, der schubst Juliette im Streit, er schlägt ihr ins Gesicht und nicht nur das, er attackiert seine Frau auch mit einem Elektroschockgerät.
Einmal ganz kurz, sie versteckt sich ja jetzt eh schon im Frauenhaus mit ihren vier Kindern. Darf sie da eigentlich sofort auch rechtliche Konsequenzen ziehen im Sinne von, darf sie sagen, du darfst nicht bei der Einschulung unseres gemeinsamen Sohnes dabei sein? Kann sie das machen?
Also sie kann da natürlich rechtliche Regelungen erwirken. Hier ist es aber so, sie ist ja ins Frauenhaus gegangen. Das heißt, sie hat mit den Kindern ja Schutz gesucht und eigentlich ist ein Aufenthalt im Frauenhaus auch komplett anonym. Also Marc Michael darf eigentlich gar nicht wissen, wo sie mit der Familie ist. Ich glaube, er ist Juliette von der Arbeit heimlich gefolgt, um herauszufinden, wo die Familie ist. Nach diesem Vorfall mit dem Elektroschockgerät jedenfalls will Jeanette aber wirklich so eine ganz klare, ausdrückliche Regelung, wie du gerade angesprochen hast, Anna. Sie zieht da vors Familiengericht und erwirkt da eine sogenannte Kontaktsperre für Marc Michael. Er darf sich ihr und den Kindern jetzt offiziell gar nicht mehr nähern. Im Oktober 2017 zieht sie mit den Kindern dann auch in ein anderes Frauenhaus um, damit er die Adresse nicht mehr kennt. Marc Michael, der leidet unter der Trennung. Er steigert sich in dieser Zeit immer mehr in die feste Überzeugung rein, dass seine Frau an seinem Unglück ganz alleine schuld sei. Dass sie ihm die Kinder weggenommen habe, dass sie die Täterin ist und er das Opfer. Das Ganze geht so weit, dass er Rachegedanken entwickelt. Er entwickelt Gewaltfantasien. Und diese Gewaltfantasien, die steigern sich bis zur Fantasie, Juliette zu töten. Über diese Gedanken erschrickt sich Marc Michael erst einmal selbst. Er begibt sich deswegen in psychiatrische Behandlung. Er lässt sich schließlich sogar in eine psychiatrische Klinik einweisen. Von November 2017 bis Januar 2018 ist er 2 Monate in einer Klinik in Walsrode. Doch auch danach, nachdem er wieder aus der Klinik raus ist, geht es mit den Gewalt- und Tötungsfantasien weiter. Er hat das Gefühl, seine Frau gewinnen zu lassen, wenn er den Gedanken aufgibt, sie zu töten. Es geht also um gekränkte Männlichkeit, um patriarchale Macht. Er will unbedingt die Macht über seine Frau zurück und sei es über ihre Leiche.
Aber Ecke, wenn man das doch weiß, also wenn man in dieser Klinik weiß, dass er quasi zwanghaft seine Ex-Frau umbringen möchte, dann ist doch irgendwie auch klar, dass er eine tickende Zeitbombe ist.
Ja, das scheint den Ärztinnen und Ärzten zu diesem Zeitpunkt aber offenbar nicht so ganz klar zu sein. Marc Michael wird nach diesen 2 Monaten entlassen. Im April 2018 bekommt Juliette mit den Kindern eine eigene Wohnung in einem anonymen Hochhaus in Altona im Westen von Hamburg und da ganz versteckt im 15. Stock. Juliette weiß, dass Marc Michael in der Psychiatrie war und deswegen glaubt sie, dass es ihm jetzt besser geht und dass er geheilt ist. Sie fasst wieder ein bisschen Vertrauen zu ihm und aus Mitleid zu ihm erlaubt sie ihm auch wieder den Kontakt zu seinen Söhnen. Bei Marc Michael aber kommen diese Tötungsfantasien wieder. Vielleicht hat er sie auch nie richtig aufgegeben. Er sieht sich immer noch als Opfer und er will Juliette einfach nicht gewinnen lassen. Trotzdem begibt er sich von Juli bis September 2018 wegen seiner Fantasien nochmals in psychiatrische Behandlung. Die ganze Zeit hat er Juliette ja auch unterstellt, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, dass sie eine Affäre mit einem anderen Mann habe. Und Ende 2018, im November, da bekommt Marc Michael dann die Gewissheit, dass es inzwischen auch wirklich so ist. Also Juliette hat was mit einem anderen Mann. Das empfindet Marc Michael trotz der Trennung als Betrug. Und am 5. Dezember 2018, da beschließt er dann, seine Fantasien jetzt umzusetzen und Juliette zu töten. Am frühen Morgen, an diesem Dezembertag, gegen 7.18 Uhr, kommt er zu dem Hochhaus in Altona. Zu Fuß läuft er die Treppe hoch in den 15. Stock, weil er im Fahrstuhl niemandem begegnen will. Auf seinem Rücken trägt er einen Rucksack und in diesem Rucksack, da hat er ein Messer. Als er oben ankommt, da kommen gerade 2 der Kinder zufällig aus der Wohnung. Es ist nämlich genau die Zeit, in der sie zur Schule aufbrechen müssen. Marc Michael, der sieht das, der drückt sich noch schnell hinter so eine Glastür, da auf diesem sehr, sehr langen Hochhausflur, weil er von den Kindern nicht gesehen werden möchte. Aber einer der Jungen, der sieht ihn dann doch. Der dreht sich noch kurz um, geht zurück zu seiner Mutter, zu Juliette und warnt sie, sagt, Achtung, da hinten steht Marc Michael. Dann gehen die Kinder weiter in die Schule. Marc Michael, der ärgert sich noch, weil er sich ertappt fühlt, aber es bringt ihn von seinem Plan nicht ab. Als die Kinder weg sind, da geht er zur Wohnung und klingelt. Juliette öffnet ihm. Marc Michael behauptet, er wolle nur sein iPad abholen, das er davor irgendwann einem seiner Söhne geliehen hatte. Juliette lässt ihn rein. Sie sagt zu ihm noch, dass sie sich schnell fertig machen muss und in 20 Minuten los muss zur Arbeit. Aber Marc Michael, der darf in die Wohnung rein. Sie geht dann ins Obergeschoss der Wohnung. Das ist oft mal so eine Maisonette-Wohnung. Und oben ist ihr Schlafzimmer. Da muss sie sich fertig machen. Er wartet unten im Wohnzimmer. Dann wird er aber ungeduldig und folgt ihr nach oben. Er geht in ihr Schlafzimmer. Da kommt es dann direkt wieder zum Streit. Er hält ihr vor, dass sie einen Liebhaber habe. Und sie erwidert, er, Marc Michael, sei nicht mehr der Herr im Haus. Sie will an ihm vorbei, aus dem Zimmer raus. Aber da hält er sie fest, er packt sie, er holt das Messer raus und er sticht zu. Er sticht auf Juliette ein, wieder und wieder, insgesamt 50 Mal.
Unfassbar, das klingt ja nach einem einzigen Blutbad, was er da hinterlassen hat.
Ja, das ist wirklich eine grausame Tat. Als Juliette am Boden liegt in ihrer Blutlache, da setzt sich Marc Michael noch kurz auf ihr Bett, durchschnaufen. Dann geht er ins Bad und wäscht sich das Blut von den Händen. Dann verlässt er die Wohnung einfach so, wie sie ist. Und Juliette, die lässt er in ihrer Blutlache zurück. Marc Michael, der hat Hunger. Er geht dann erstmal in ein Burgerrestaurant und bestellt sich da einen Cheeseburger. Dann geht er in einen Elektrofachmarkt, setzt sich da vor einen Fernseher und sieht sich darauf einen Musikfilm an. Mamma Mia, hat mir gut gefallen, wird er später sagen. Dann fährt er nach Hause in den Osten von Hamburg. Es ist inzwischen Mittag geworden. In Altona kommt Juliettes Tochter, die sie aus Ghana geholt hatte, von der Schule nach Hause. Alles still, keiner da, denkt sie und macht es sich auf der Couch gemütlich und schaut einen Film. Dass ihre Mutter oben liegt, das ahnt sie nicht. Um 17 Uhr, ein paar Stunden später, folgen dann 2 der Söhne von Juliette. Sie schließen die Tür auf, sie erwarten die freudige Begrüßung ihrer Mutter, aber es kommt kein Hallo. Sie gehen in alle Räume, um nach ihrer Mutter zu schauen. Einer von ihnen kommt dann schließlich ins Schlafzimmer und dort sieht er sie, seine Mutter, auf dem Boden liegend mit schwersten Verletzungen am ganzen Körper in einer Lache aus Blut. Juliette ist tot. Musik. Die Polizei kommt schnell darauf, dass Marc Michael der Täter ist. Er wird noch am gleichen Abend verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und klagt ihn wegen Totschlags an, nicht wegen Mordes.
50 Messerstiche? In welcher Welt kann das denn Totschlag sein? Er hat es doch seit Monaten geplant. Das kann doch nur Mord sein.
Ja, aber die Staatsanwaltschaft sieht da erstmal nur einen Totschlag. Sie sieht kein Mordmerkmal.
Aber jetzt Moment mal, du hast uns das ja schon mal erklärt, diesen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Und da hast du von den möglichen Mordmerkmalen gesprochen. Und eins davon war Heimtücke. Das habe ich extra mal gegoogelt, um das jetzt hier mit ein bisschen Fachwissen rauskommen zu können. Heimtückisch handelt der Täter, wenn er die zum Zeitpunkt seines Angriffs beim Opfer bestehende Arg- und Wehrlosigkeit bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt. Also ich meine, dir muss ich es jetzt tatsächlich nicht sagen, aber genauso steht es im Gesetzestext. Und 50 Mal zugestochen und vorher mit diesem miesen iPad-Trick in die Wohnung gekommen, wenn das keine Heimtücke ist, was denn dann?
Also das mit der Heimtücke in diesem Fall ist wirklich fragwürdig, gerade wegen der Sache mit dem iPad, die du erwähnt hast. Er ist ja mit einem Trick in diese Wohnung reingekommen. Aber die Staatsanwaltschaft, die argumentiert zu dem Zeitpunkt, Juliette wäre ja nicht arglos gewesen, wie es Voraussetzung für Heimtücke wäre, weil Marc Michael sie ja vorher immer schon mal misshandelt hat. Sie hätte also mit einer erneuten Attacke rechnen müssen.
Wie jetzt? Jetzt wird es ihr zum Nachteil, dass der sie schon seit Jahren misshandelt und schlecht behandelt hat? Also so nach dem Motto, ja selber schuld, du weißt ja, dass er ein Arsch ist?
Ja, in die Richtung geht es tatsächlich. Also nicht unbedingt selbst schuld, das würde die Staatsanwaltschaft so wahrscheinlich nicht formulieren. Aber sie sagt eben, Juliette ist nicht völlig arglos. Das ist natürlich wirklich schwierig, ne? Weil es im Ergebnis ja tatsächlich bedeuten würde, was du gerade auch schon gesagt hast, Anna, dass Marc Michael ja eigentlich sogar davon profitieren würde, dass er Juliette vorher schon misshandelt hat. Also bei ihm wäre dann das nicht strafschärfend, sondern im Gegenteil etwas, was seine Strafe sogar ganz erheblich mildern könnte. Also wirklich eine problematische Geschichte, aber so sieht die Anklage der Staatsanwaltschaft erstmal aus. Und auf dieser Grundlage eröffnet das Hamburger Landgericht dann den Prozess, und zwar am 21. Mai 2019. Es gibt Proteste gegen diese Anklage. Die Hamburger Frauenhäuser und auch andere Gruppen, die sich gegen Gewalt gegen Frauen engagieren, die organisieren da zum Prozessauftakt eine Kundgebung direkt vor dem Gerichtsgebäude am Sievekingplatz.
Es hält mich eh gerade schwer auf dem Platz, Elke, wenn das nochmal so ist und da wieder Proteste vorm Gerichtssaal sind. Sag mir Bescheid. Ich werde Plakate malen und reihe mich da auf jeden Fall ein.
Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr problematisch. Wir sind da jetzt mittendrin in einem großen Problemfeld. Die Systematik der Tötungsdelikte, die ist ja insgesamt sehr umstritten. Also es gibt dieses starre System aus dem Tötungsgrunddelikt, so nenne ich es jetzt mal, und den streng definierten Mordmerkmalen. Ohne Mordmerkmal ist es immer nur ein Totschlag und mit einem Mordmerkmal ist es zwingend Mord und lebenslange Haft. In beiden Konstellationen, eben weil es so zwingend ist, dieses System, kommt es dann immer wieder zu Urteilen, die sich einfach nicht richtig anfühlen. Und es gab da jetzt zwar so eine, Mini-Reform durch Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Diese Mini-Reform war aber eigentlich nur sprachlich. Also an der Systematik hat sich gar nichts geändert. Und was vor allem auch noch nicht passiert ist, ist, dass die Tötung von Frauen explizit als Femizid benannt wird. Also die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Du hast ja vorhin die Zahlen genannt, Anna. Also alle 4 Minuten wird eine Frau misshandelt und alle 2 bis 3 Tage stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Partners oder des Ex-Partners. Das ist ja natürlich kein Zufall, dass die Männer Täter sind und die Opfer Frauen. Das ist die maximale Eskalation von Gewalt gegen Frauen. Durch diese Gewalt übt der Partner Macht über seine Frau aus. Also man kann auch sagen, er beherrscht sie.
Also quasi genauso wie bei Marc Michael. Er wollte Juliette nicht gewinnen lassen und deshalb hat er sie umgebracht.
Genau, sie darf nicht gewinnen. Andere Täter sagen dann zum Beispiel, wenn ich sie nicht haben darf, dann darf niemand sie haben. Sowas in der Richtung. Dieses patriarchale Besitzdenken und diese Machtstruktur, die dahinter steckt, die wird von den Gerichten aber oft gar nicht erkannt und vor allem wird sie dann bei der Strafe auch gar nicht mit einbezogen. Da ist manchmal sogar noch von einem Familiendrama die Rede, was die Sache ja wirklich komplett verkennt und auch verharmlost. Deshalb gibt es schon lange die Forderung von vielen Seiten, zum Beispiel vom Deutschen Juristinnenbund, die sind da sehr aktiv, dass der Begriff Femizid ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden soll und dass es auch explizit als Femizid bestraft werden soll. Es werden da verschiedene Modelle diskutiert, vor allem 2. Entweder eine Tötung aus geschlechtsspezifischen Gründen als Mordmerkmal mit aufzunehmen in den Katalog der Mordmerkmale. Das wäre dann das 9. Mordmerkmal. Oder aber einen ganz eigenständigen Straftatbestand für Femizide zu schaffen. Im Moment gibt's das aber alles noch nicht. Und das führt dann eben dazu, dass viele Femizide wirklich nur als Totschlag geahndet werden, weil es kein passendes Mordmerkmal für sie gibt. Beim Femizid käme vielleicht als Mordmerkmal in Frage, dass der Täter aus sonstigen niedrigen Beweggründen gehandelt hat, so heißt es. Das meint, dass das Motiv für die Tötung besonders verachtenswert ist. Da sagen jetzt viele, naja, Frauenhass ist ja wohl wirklich besonders verachtenswert.
Ja, ich zum Beispiel würde das sofort sagen, natürlich.
Ja, die Gerichte, die gehen aber einen anderen Weg. Die sagen nämlich, das Motiv für eine Tötung, das ist dann nicht ganz besonders herausragend verachtenswert, wenn es erstmal um ganz normale Gefühle geht, also um sowas wie Wut, Verärgerung, Eifersucht, ne? Also so Gefühle, die wir alle kennen und die erstmal für sich genommen ja auch erstmal total nachvollziehbar sind. Und bei so einer Trennungstötung, also so einer Konstellation wie bei Marc Michael und Juliette, da sagen die Täter fast immer, das kenne ich aus wirklich sehr, sehr vielen Prozessen, naja, sie seien ja so eifersüchtig gewesen oder sie waren so wütend, weil die Frau sich getrennt hat. Und die Rechtsprechung, die sagt da seit Jahrzehnten tatsächlich, naja, also wenn die Frau sich getrennt hat, dann hat sie den Mann ja in seine Krise gestürzt und hat diese nachvollziehbaren Gefühle ja durch ihr Handeln mit verursacht. Also noch 2008 hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass der Beweggrund für eine Tat dann nicht als besonders verachtenswert gilt, wenn die Trennung, das ist jetzt ein Zitat, ne? Wenn die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte sich durch seine Tat dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will.
Mein Puls willst du im Moment nicht messen. Ich finde es wirklich unfassbar. Wut, Verärgerung, Hass, Eifersucht. Ganz klar, das sind Emotionen, Gefühle. Kennt jeder von uns. Wenn die dann aber dazu führen, dass ich zum Messer greife und 50 Mal zusteche, dann muss das doch sofort ein niedriger Beweggrund sein. Das ist ja aus meiner laienhaften Sicht sofort ein Mordmerkmal. Und jetzt, Elke, erklärst du von irgendwelchen, wie ich finde, vorsintflutlichen und wahnsinnig patriarchalen Besitzansprüchen des Mannes auf die Frau. Er will sie nicht verlieren und deshalb, naja, komm, bist selber schuld. Hättest ja, also komm, hättest mal selber wissen können.
Also in diese Richtung geht es tatsächlich so ein bisschen, ja. Das ist aber auch genau die Kritik an diesem Urteil. Das ist sehr umstritten seit Jahrzehnten, dass es dieses patriarchale Besitzdenken manifestiert. Genau so wie damals 2008 formuliert es dieser erste Strafsenat des Bundesgerichtshofes, ist heute zwar jetzt nicht mehr, aber er sagt immer noch, zuletzt 2018, ne, also erst vor 6 Jahren, dass gerade der Umstand, dass eine Trennung vom Opfer ausgegangen ist, gegen die Niedrigkeit des Motivs sprechen könnte. Das ist alles total umstritten, Anna, ne? Und deinen Gesichtsausdruck sehe ich an, dass sich das auch alles wirklich nicht überzeugt. Der 5. Strafsenat des BGH, also ein anderer Senat, der ist dem jetzt auch mal so ein ganz kleines bisschen entgegengetreten. Also der hat ausdrücklich daran erinnert in einer Entscheidung, dass dem Grundgesetz ja ein ganz anderes Menschenbild zugrunde liegt, dass es da Werte gibt wie Menschenwürde, Selbstbestimmung, was alles natürlich für Frauen auch gilt. Und dass er das nochmal so explizit betont hat, das gibt jetzt so ein bisschen Anlass zur Hoffnung. Eine wirkliche Wende, die haben wir da aber noch nicht.
Aber sag mal, Elke, diese Richterinnen und Richter, die da den Strafsenat stellen, wie ist da eigentlich das Mischungsverhältnis zwischen Männern und Frauen? Sind da ein paar Frauen, die mitentscheiden können?
Ja, da sitzen auch Frauen mit in den Senaten. Also wie genau dieser erste Strafsenat des BGH besetzt war, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann aber sagen insgesamt, dass die Quote der weiblichen Richterinnen in allen Kammern und Senaten inzwischen wirklich sehr hoch ist. Also hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel getan. Wo sich aber noch nicht so viel getan hat, das ist in der Rechtsprechung und der Gesetzesausgestaltung zum Femizid. In anderen Ländern, da gibt es übrigens längst einen eigenständigen Straftatbestand Femizid. Vor allem in lateinamerikanischen Ländern, die waren da auch die ersten. Aber inzwischen auch in ein paar europäischen Ländern, in Zypern, Malta und Kroatien.
Tja, und gäbe es das hier, dann wäre auch unser Altonaer Fall vermutlich viel eindeutiger.
Ja, gäbe es Femizid als Straftatbestand, dann würde Marc Michael wohl auch dafür angeklagt werden. Oder auch wenn es jetzt geschlechtsspezifische Tötung als spezifisches Mordmerkmal gäbe, dann würde die Anklage sich hier sicherlich auch auf Mord lauten. Das gibt's im deutschen Strafrecht aber wie gesagt alles nicht. Hier gibt es nur, und das übrigens auch erst seit einem Jahr, also seit wirklich kurzer Zeit, die Möglichkeit, die Strafe des Täters zu verschärfen, wenn er zum Beispiel aus Frauenhass gewalttätig wurde oder sogar eine Frau getötet hat. In diesem Gesetz, von dem ich jetzt hier spreche, da geht es um die Strafzumessung und da heißt es, dass geschlechtsspezifische Motive schon berücksichtigt werden können. Also eine Strafe, die kann dann erhöht werden, aber es macht den Totschlag juristisch nicht zum Mord. Im Prozess gegen Marc Michael bleibt es deshalb erstmal beim Vorwurf des Totschlags. Da könnte er unter Umständen mit ein paar Jahren Gefängnis davonkommen. Und hier steht auch noch im Raum, dass er womöglich psychisch krank und damit vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Dann wäre es sogar ein minderschwerer Fall des Totschlags und eine noch geringere Strafe.
Okay, aber wenn er psychisch krank ist, dann würde er ja vermutlich auch nicht verurteilt werden, wenn es Femizid als Straftatbestand schon gäbe.
Ja, das stimmt. Also eine psychische Erkrankung hätte natürlich Auswirkungen bei allen denkbaren Anklagepunkten. Hier lautet die Anklage jetzt jedenfalls erstmal Totschlag und damit geht der Prozess am 21. Mai 2019 los in Saal 237 im ersten Stock des Landgerichts. Draußen die protestierenden Frauenrechtsaktivistinnen, drinnen die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage.
Ich habe jetzt natürlich regelrecht so einen Monstertyp vor Augen. Groß, grobschlächtig, so den Prototyp des Fernsehkrimi-fiesen Typ. Ist Marc Michael so?
Nee, der ist ein komplett farbloser Typ. Also er ist 50 Jahre alt, als dieser Prozess losgeht. Er ist riesengroß, das fällt mir als erstes an ihm auf. Aber ansonsten blond, blass, randlose Brille. Die einzige Farbe an ihm ist sein kariertes Holzfällerhemd. Das trägt er von da an übrigens an fast jedem Prozesstag.
Und Elke, sagt er aus? Ich meine, was sagt er denn zu dem Ganzen?
Also er erzählt erstmal diese ganze Vorgeschichte, wie er und Juliette sich damals in der Bahn kennengelernt haben. Und er sagt gleich, sie hat mir ihre Kinder in Ghana verheimlicht.
Also stellt er sie direkt mal in schlechtes Licht.
Genau, er stellt sie als hinterhältig dar. Er sagt, das wäre für ihn ein großer Vertrauensverlust gewesen, als er dann irgendwann von ihren Kindern erfahren habe. Er sei von ihr enttäuscht gewesen, dass sie ihm das nicht früher, Zitat, gebeichtet habe. Zum Tattag erzählt er dann, wie es in der Wohnung zum Streit gekommen ist. Er erzählt dann, wie Juliette versucht habe, sich an ihm vorbeizudrängen, aus dem Zimmer raus. Und er sagt, da sei er praktisch total durchgedreht. Und so wörtlich, da ist es dann zu der Tat gekommen. Also er nutzt dann so eine Passivformulierung, als wenn das wie so eine Naturkatastrophe über ihn gekommen wäre. Und dann sagt er noch, ich möchte mich dafür entschuldigen. An dieser Stelle geht ein wirklich fassungsloses Raunen durch den Zuschauerraum.
Klingt auch so ein bisschen ups. Sorry, liebe Kinder, war gar nicht so gemeint. Klingt ein bisschen lapidar.
Ja, und er erzählt das Ganze auch wirklich so nüchtern und ungerührt, als wenn er über was total Alltägliches sprechen würde und nicht über so ein ja wirklich komplett grausames Gewaltverbrechen, was er da begangen hat. Er erzählt dann noch von der Beziehung und sagt, ich war sehr glücklich mit Juliette und ich glaube, ihr ging es auch so. Er sagt dann, dass er erst mit der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes überhaupt von den Kindern in Ghana erfahren habe. Im Arztbericht habe nämlich gestanden, dass es Juliettes vierte Entbindung gewesen sei.
Ja, okay, das wird sich jetzt vielleicht nicht richtig gut angefühlt haben. Kann man schon fragen, warum Juliette ihm das nicht viel früher erzählt hat.
Ja, bestimmt, das ist sicher ein schwieriger Punkt. Aber ich meine, vielleicht konnte sie ihm das auch einfach nicht anvertrauen, weil sie vielleicht schon geahnt hat, ne, dass er die anderen Kinder so ablehnen würde oder sie jetzt vielleicht zumindest befürchtet, dass er das tut. Marc Michael hat Juliette ihre Unaufrichtigkeit jedenfalls nie verziehen. Er spricht dann auch seltsam, nüchtern und total pragmatisch über diese Zeit und über die anderen Kinder auch. Also er sagt zum Beispiel, er habe irgendwann gewollt, dass die Tochter von Juliette, Therese, von Afrika nach Hamburg kommt, damit sie mal auf die beiden kleinen Söhne aufpassen kann. Therese war damals 15 Jahre alt, also ein gutes Alter für eine Babysitterin, wie er fand. Und dann sagt er, naja, es wäre ja auch sowieso nur für 3 Jahre gewesen, bis sie dann volljährig geworden wäre. Und finanziell wäre das ja auch für alle gut gewesen, weil sie für das Mädchen dann ja Kindergeld bekommen hätten. Und überhaupt, apropos Kindergeld, er spricht ständig von Geld. Das ist echt sein ganz großes Thema. Er sagt dann so, mich hat gestört, dass Juliette immer Geld nach Afrika geschickt hat. Er sagt, für seine Kinder, seine leiblichen beiden Söhne wäre ja gar nichts übrig geblieben. Und er meint dann noch so, da gingen immer hunderte Euro nach Afrika und ich musste dafür hart arbeiten. Die Richterin, die fragt ihn an der Stelle, ob es darüber Streit gegeben habe. Und er sagt, ja, das kann man so sagen. Er sagt aber auch, und das klingt dann so, als wenn er das heute noch ändern könne, eine Trennung würde für mich aber nie im Raum stehen, denn dann hätten meine Kinder ja keine Mutter mehr gehabt.
Gerade so, als hätten seine Kinder jetzt noch eine Mutter.
Ja. Er schildert dann, wie die Ehe immer schwieriger wurde. Er spricht von einer Zweckgemeinschaft. Dann kommt er zu der Stelle, an der Juliette ihre beiden Kinder aus Ghana nach Hamburg holte. Und da sagt er, jetzt hätte sie alles erreicht gehabt, was sie wollte, und da hat sie mich dann verlassen. Also es ist voll das Opfernarrativ, was er hier bringt. Es gibt dann eine kleine Konfrontation mit der Vorsitzenden Richterin. Marc Michael sagt nämlich noch, Es war für Juliette ja ein riesen finanzieller Vorteil, wenn sie mich verlässt. Deshalb ist sie ins Frauenhaus gegangen. Und da an der Stelle, da platzt der Richterin echt mal der Kragen. Sie fährt Marc Michael da in wirklich barschem Ton an. Ich höre hier immer nur Geld. Die ganze Zeit höre ich nur Geld. Marc Michael erwidert, ja, für meine Frau war das ja auch sehr wichtig. Und daraufhin sagt die Richterin, für sie auch. Marc Michael fragt dann tatsächlich noch zurück, naja, welchen Grund sollte es denn sonst für die Trennung geben? Und die Richterin antwortet, Gewalt. Gab es Gewalt? Die Antwort von Marc Michael, es gab Streit. Und dann noch, ja, das war wahrscheinlich auch ein Grund, dass sie mich verlassen hat.
Das klingt nach einer echt krass geladenen Stimmung da im Gerichtssaal. Und dieses Opfernarrativ ist kaum auszuhalten.
Ja, es kommt aber sogar noch schlimmer, Anna. Die Richterin liest aus einem Arztbericht vor. Darin steht, Marc Michael wäre ja in der Psychiatrie gewesen, weil er den Gedanken hatte, Juliette etwas anzutun. Und die Richterin fragt Marc Michael dann, also waren Sie in der Psychiatrie, weil Sie diese Tötungsfantasie nicht umsetzen wollten? Und weißt du, was er antwortet? Er antwortet, natürlich. Und jetzt? Ich wollte ja auch nicht im Gefängnis landen.
Also das heißt, es geht ihm nicht darum, dass er Juliette nicht töten wollte, sondern darum, dass er nicht dafür jetzt auch noch hinter Gitter landen möchte. Das ist ja wirklich eine beinharte Aussage. Also 0,0 Mitgefühl bis zum Schluss nicht.
0,0. Nur Selbstmitleid und ich. Das ist übrigens gar nicht ungewöhnlich. Also gerade bei diesen Trennungstötungen, da erlebe ich es im Gericht echt immer wieder, dass die Männer sich bis zum Schluss einfach nur selbst leid tun. Die haben sich oft so dermaßen in das Bild reingesteigert, dass ihre Ex-Frau ganz alleine schuld ist an ihrem Unglück, dass sie ihren eigenen Anteil einfach überhaupt nicht mehr sehen und sich dann denken, ach, und jetzt muss ich ihretwegen auch noch ins Gefängnis. Und ungefähr so erscheint es auch hier. Marc Michael, der erzählt dann noch vom Tattag, also wie er mit seinem Rucksack in die Wohnung von Juliette kam. Und wie es da zum Streit kam, er sagt, dass es um ihren Liebhaber ging. Sie habe zu ihm gesagt, du bist gar kein richtiger Mann. Und da sagt er, naja, da bin ich durchgedreht und habe die Kontrolle verloren, wörtlich. Meine Arme haben sich wie von alleine bewegt.
Also das ist doch Quatsch. Und urplötzlich habe ich gar nicht gemerkt. Dann war da plötzlich das Messer und dann konnte ich gar nicht anders als zustechen. Das kann doch kein Mensch glauben.
Ja, er schildert es aber so und er sagt dann noch, dass er das Messer immer bei sich habe. Aber das macht die Sache natürlich auch nicht besser. Die Vorsitzende Richterin fragt ihn noch, ob er sich denn eigentlich mal überlegt habe, dass die Kinder ihre tote Mutter nach der Schule ja finden würden. Marc Michael sagt dazu, ja, das ist bedauerlich. Und die Richterin wirklich aufgebracht, das ist grauenvoll. Am 29. Juli sagt der psychiatrische Sachverständige aus. Jetzt geht es um die Frage, wie genau die psychische Verfassung von Marc Michael damals zur Tat war und vor allem natürlich darum, ob er voll oder vermindert oder vielleicht sogar gar nicht schuldfähig war. Dieser Sachverständige hat natürlich auch die Arztbriefe aus der Psychiatrie gelesen, in der Marc Michael ja wegen seiner Gewaltfantasien war. In diesen Arztbriefen heißt es auch, dass er sich immer ungerecht behandelt gefühlt und die Schuld immer grundsätzlich auf andere geschoben habe. Die Diagnose damals in dieser Klinik lautete schizoid narzisstisches Persönlichkeitsbild. Dieser Sachverständige da im Gericht, der sagt jetzt aber, dass man Marc Michael damals falsch diagnostiziert habe. Man habe diese Tötungsfantasien als Wahngedanken im Rahmen einer Depression eingeordnet. Tatsächlich hätte Marc Michael diese Gedanken aber nicht als quälend beschrieben, sondern ja gerade als ganz angenehm und gerechtfertigt. Also gequält habe ihn alleine, dass seine Frau davonkommen und gewinnen könne. Marc Michael hat laut diesem Sachverständigen sogar nach seiner Verhaftung in der Untersuchungshaft noch gesagt, er würde über seine Tat gar nicht nachdenken, denn er hätte ja nichts Falsches gemacht. Auch in den Gesprächen, die Marc Michael mit diesem Psychiater hatte, sei er sehr kalt und egozentrisch aufgetreten. Und bis zum Schluss war seine Haltung, eigentlich sei nicht er schuld an allem, sondern seine Frau Juliette habe die ganze Sache verursacht. Die Diagnose dieses Sachverständigen im Gericht, die lautet dann antisoziale Anteile, empathielos, aber kein Anhalt für psychotische Symptome. Also, Marc Michael hat keine psychiatrische Erkrankung. Und das wiederum bedeutet, dass er voll schuldfähig ist und verurteilt werden kann.
Wenigstens was.
Als dieser Sachverständige mit seinem Gutachten durch ist, da geschieht im Gericht etwas sehr Entscheidendes. Die Kammer, die zieht sich zu einer Beratung zurück. Direkt hinter der Richterbank gibt es dafür extra so einen Raum. Und als die Kammer wieder rauskommt in den Saal, da gibt die Vorsitzende Richterin einen sogenannten rechtlichen Hinweis. Sie sagt, es kommt jetzt doch eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht.
Was sind denn rechtliche Hinweise? Die sind doch da alle vom Fach. Wer braucht denn da rechtliche Hinweise?
Ja, das muss ein Gericht machen, wenn sich im Verlauf eines Prozesses eine Tat dann doch anders darstellt als angeklagt, beziehungsweise wenn das Gericht während des Prozesses erkennt, dass vielleicht noch andere Delikte in Frage kommen für eine Strafe als die, die in der Anklage drinstehen. Das liegt daran, dass diese Anklage, die am Anfang verlesen wird, ja sozusagen die Basis für diesen Prozess ist. Die kann sich natürlich verändern, ne? Also zum Beispiel durch eine Zeugenaussage oder wie jetzt hier durch einen Sachverständigen. Und dann darf das Gericht nicht einfach im Urteil erst, also ganz am Schluss sagen, doch, wir sehen jetzt alles komplett anders, sondern es muss den anderen Prozessbeteiligten vorher schon die Möglichkeit geben, darauf noch zu reagieren, vor allem natürlich der Verteidigung.
Das heißt, das Gericht kann dann aus einer Anklage wegen Totschlages eine Anklage wegen Mordes machen.
Ja, genau. Deshalb gibt es dann einen sogenannten rechtlichen Hinweis. Hier also, es kann doch ein Heimtückermord gewesen sein, Anna, wie du ja schon vermutet hattest, eben wegen dieses iPad-Tricks. Am 31. Juli kommt es dann zu dem Plädoyer. Und jetzt plädiert auch der Staatsanwalt auf Mord. Er verlangt für Marc Michael lebenslange Haft.
Ich kann es gar nicht anders sagen, Elke. Ein Glück.
Ja, das war eine Wendung, die in dem Saal, glaube ich, alle richtig fanden, außer Marc Michael. Die Rechtsanwältin von ihm sieht es natürlich auch noch ein bisschen anders. Sie bleibt dabei, dass es ein Totschlag war und kein Mord. Und sie plädiert auf maximal 10 Jahre Gefängnis. Am 1. August 2019 verkündet die Kammer des Landgerichts dann ihr Urteil vor vollen Zuschauerbänken. Die sind wirklich bis auf den allerletzten Platz gefüllt. Und das Landgericht, es verurteilt Marc Michael wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Als das Urteil verkündet wird, gibt es lauten Applaus von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Marc Michael aber, der schüttelt immer wieder den Kopf, zum Teil an wirklich so absurden Stellen während der Urteilsbegründung, dass es zeigt, er sieht sich irgendwie immer noch als Opfer und nicht als Täter. Aber die Vorsitzende Richterin sagt, es war eindeutig ein Heimtückemord. Das steht für die Schwurgerichtskammer jetzt wirklich felsenfest. Marc Michael sagt, sie habe ein grauenvolles Verbrechen begangen. Eine Tat, die von einem, so wörtlich, außergewöhnlichen Vernichtungswillen geprägt gewesen sei. Juliette sei an diesem Morgen völlig arglos gewesen. Das ist ja das, was am Anfang des Prozesses noch ein bisschen anders gesehen worden war. Die Richterin sagt jetzt aber, Juliette habe ja gewusst, dass ihr Mann nach der Trennung in psychiatrischer Behandlung war. Sie habe ihm deshalb wieder vertraut und wirklich komplett nichtsahnend die Tür geöffnet, als er da an diesem Morgen unangemeldet vor ihrer Wohnung stand. Für das Gericht steht fest, dass Marc Michael die Ermordung seiner Frau schon lange geplant hatte. Und die Vorsitzende Richterin, die sagt noch, es sei ganz besonders entsetzlich, dass die beiden kleinen Söhne ihre Mutter blutüberströmt gefunden haben. Es sei völlig ungewiss, ob und wie die Kinder das jemals verarbeiten können.
Habt ihr mitgezählt? Alle 4 Minuten wird Gewalt an einer Frau ausgeübt. Ich habe es eingangs gesagt. Allein während wir beide, Elke, gesprochen haben, also im Laufe dieser Folge, wurden 9 Frauen Opfer ihrer Männer. Und an dieser Stelle gibt es noch einen Podcast-Tipp von mir, bevor du, Elke, uns noch einen Hinweis auf unsere nächste Folge in 2 Wochen gibst. In Tabula Rasa, weg mit den Tabus, reden Frauen in den 30ern schonungslos über Tabus, die sie bewegen. Sie reden dahin, wo es weh tut. Also Fettshaming, Freundschaftskiller, Kinder oder Angst- und Panikstörungen. Was hindert uns in Denken und Fühlen daran, über bestimmte Dinge eigentlich zu sprechen? Was können Betroffene tun? Wie müssen wir uns als Gesellschaft vielleicht auch mal verändern? Über diese Fragen sprechen sie mit Betroffenen und auch mit Fachleuten, spüren sich selbst nach und zeigen Wege aus den Krisen. Tabula Rasa gibt es natürlich in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Elke, was steht bei uns in 2 Wochen auf dem Zettel?
In 2 Wochen sprechen wir über einen Mann, der Kolleginnen, alles Auszubildende, immer wieder körperlich viel zu nahe gekommen ist, der das Machtverhältnis ausgenutzt hat und sich deshalb vor Gericht verantworten muss. Wir fragen, was ist noch ein kollegialer Umgang, was aber ist schon eine sexuelle Belästigung?
Ich habe schon wieder Puls und freue mich aber trotzdem auf in 2 Wochen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.